Vielen Dank, ihr Lieben. Richtig stark. Danke, Jesus. Danke, dass du uns begegnest im Lobpreis, Herr. Danke, dass du so wunderbar bist und dass wir einfach ja, in diesen Momenten merken, du bist präsent, du bist real, du bist da. Du bist der, der uns umgibt. Du bist uns näher als die Luft, die wir atmen, Herr. Und wir können dich einfach in diesen Momenten spüren und merken, ja, wir sind nicht alleine. Wir sind niemals alleine. Danke, Jesus. Amen. Ja, ihr Lieben, lasst uns doch mal Jesus einen ganz fetten Applaus geben. Und bevor wir gleich in einen kreativen Beitrag weitergehen, habe ich noch die Ehre, euch etwas zu erklären. Nämlich, und da bin ich richtig, richtig dankbar für, hat der Jürgen und das Team sich entschieden, dass die heutige Kollekte ins Glaubenszentrum gehen soll. Und ja, wirklich vielen, vielen Dank dafür erstmal. Danke auch für das ganze Vertrauen, dass ihr uns das ganze Wochenende schon entgegenbringt und dass ihr jetzt noch mit so einer krassen Sache kommt. Ich will euch ein kleines bisschen erklären, wozu das genau sein soll. Nämlich ist das Glaubenszentrum, ihr habt es schon vorhin gehört, zwischen Hildesheim und Göttingen, das ist da so in Niedersachsen, da oben im hohen Norden. Ja, und was ist das Glaubenszentrum? Wer kennt das Glaubenszentrum von euch? Einmal Hände hoch. Ah, das kennen einige. Sehr, sehr gut. Ich habe auch gehört, dass es schon mal Verbindungen ins Glaubenszentrum gab in der Vergangenheit. Und ich finde, dieses Wochenende ist so eine richtig schöne Möglichkeit, diese Verbindung wiederherzustellen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir hier sein können. Also, was ist das Glaubenszentrum? Das Glaubenszentrum ist Veranstaltungszentrum einerseits und andererseits auch Bibelschule. Und wie ihr schon vielleicht mitbekommen habt, gibt es die Bibelschule und da gibt es die Möglichkeit, egal in welcher Altersstufe, in welcher Lebensphase man ist, ob man Single ist, ob man verheiratet ist, ob man bereits Familie hat. Und wir haben sogar tatsächlich bei uns ein paar Rentner, die jetzt auch gerade Bibelschule machen. Also egal, in welcher Lebensphase man steckt, man kann hinkommen und sich für 9 Monate in die Jüngerschaftsschule einschreiben und dort Bibelschule machen. Dort setzt man sich intensiv mit Themen auseinander, die mit Jüngerschaft zu tun haben. Und ich habe gehört, man hat gemunkelt, dass das Thema Jüngerschaft gerade bei euch in der Gemeinde ein sehr besonderes Thema ist. Genau, und wenn es den einen oder anderen betrifft, es gibt die Möglichkeit, im Glaubenszentrum Bibelschule zu machen. Und das würde ich euch sehr, sehr herzlich ans Herz legen. Genau, dann gibt es noch das zweite Schuljahr, das ist das Mitarbeiterschuljahr und da sind meine Schüler, die ihr vorhin gesehen habt, die das gerade machen. Dort wird man stärker zugerüstet, um in christlichen Bereichen, in Gemeinden oder christlichen Werken, in Missionswerken und sonstigen Einrichtungen mitzuhelfen, mit anzupacken und da auch eine geistliche Vision für zu haben. Genau, das ist so einerseits die Bibelschule und dann sind wir aber auch Veranstaltungszentrum und darum soll es jetzt gerade gehen für den Moment. Wir haben nämlich über das Jahr einige Veranstaltungen, zum Beispiel kennt der ein oder andere vielleicht die Frauenkonferenz, die Männerkonferenz. Im Sommer haben wir die Sommerbibelschulen oder auch die Jugendkurzbibelschule. Wir haben Lobpreisnächte, wo sehr viele Leute hinkommen. Und wenn die Halle im Glaubenszentrum einmal so richtig gefüllt ist, dann sind da so 1000 bis 1200 Leute versammelt, die Gott anbeten und ihn suchen und dort Lehre empfangen. Genau. Und jetzt geht es um eine ganz besondere Veranstaltung, nämlich das Outbreak. Das Outbreak, das ist die Jugendveranstaltung, die dieses Jahr am 1. Juni stattfindet. Da seid ihr übrigens auch herzlich eingeladen, an alle Jugendlichen dahin zu kommen, wenn ihr es möglich machen könnt. Genau, und das Outbreak ist eine Jugendveranstaltung, wo ungefähr 1000 bis 1200 Leute an dem Tag ins Glaubenszentrum kommen, um Lehre zu empfangen, gemeinsam Lobpreis zu machen, gemeinsam Workshops durchzuführen und dort sich zurüsten zu lassen. Und es ist einfach jedes Jahr immer eine sehr geniale, große Veranstaltung. Und wenn es euch auf dem Herzen liegt, dann möchte ich euch herzlich dazu einladen, genau heute in der Kollekte uns damit zu unterstützen. Wir werden das ans Glaubenszentrum weitergeben für diesen Zweck. Genau, vielen, vielen Dank. So, wie funktioniert das eigentlich praktisch mit der Kollekte bei euch? Klären wir dann. Alles klar, das machen wir dann, klären wir dann hinterher. Sehr gut. Dann kann ich jetzt einmal die Jugendlichen auf die Bühne bitten, die einen kleinen Sketch für uns vorbereitet haben. Hammer gemacht, ihr Lieben, das war richtig gut. Gebt doch mal unseren Jugendlichen noch mal einen Applaus. Und ist ein guter Denkanstoß, wie ich finde. Wenn wir mal so in unser eigenes Leben reingucken und uns die Frage stellen, tun wir alles zur Ehre Gottes? Wenn ich so durch die Runde gucke, dann sind einige fragende Gesichter hier und dann denke ich mir, ja, damit könnten wir uns mal wieder auseinandersetzen. Das wäre ein Thema, das es auf jeden Fall wert ist, darüber nachzudenken. Und ich habe tatsächlich vor ungefähr 2 Wochen, als ich die Predigt für heute vorbereitet habe, eine ähnliche Situation gehabt. Nämlich war ich in meinem Büro im Glaubenszentrum und da sind auch 2 Kollegen neben mir. Und dann bin ich so über eine Inspirationsquelle gestoßen für mich persönlich, die mich hierher gebracht hat, diesen Gedanken zusammenzufassen. Nämlich habe ich einen Film geschaut. Ich habe den Film Der Hobbit geschaut. Kennt das jemand? Ja, ich gucke tatsächlich auch nicht christliche Filme. Und dann habe ich die Frage in den Raum geworfen, darf man eigentlich auch nicht christliche Filme als Inspiration für eine Predigt nehmen? Und dann meine Kollegen, die sind sehr gewissenhaft und sehr ordentlich und sehr treue Menschen im Reich Gottes so. Und die waren dann gleich, nein, das kann man auf keinen Fall machen, das ist ja weltlich und das ist ja Sünde und dies, das. Und ich so, das sehe ich ein kleines bisschen anders. So, und dann habe ich versucht, meine Gedanken nochmal zu erklären. Und ich habe auf jeden Fall meinen Kollegen versprochen, dass ich meinen Standpunkt hier nochmal erkläre, damit es nicht einfach so im Raum steht. Genau, nämlich habe ich diesen Film geschaut und da ist eine Szene. Wer kennt den Hobbit? Ja, einige, sehr gut. Da ist diese Szene, die Zwerge, die kommen mit dem Gandalf und dem Bilbo, dem Hobbit, in einen Ort von den Elben in Bruchtal und da können die dann erstmal essen und sich ausruhen und einmal Hilfe holen von einem ganz weisen Mann dort. Und dann im Film gibt es eine Szene, wo dann 3 wichtige Personen aus dieser Reihe dann zusammenkommen und eine Besprechung haben. Und nach dieser Besprechung bleiben 2 übrig, nämlich eine Frau und ein Mann, Gandalf und Galadriel. Und diese Galadriel fragt, Gandalf, warum hast du den Bilbo Beutlin mitgenommen? Das ist so der Hobbit. Und der Hobbit, die Hobbits sind so scheinbar unwichtige Personen in dieser Welt von dem Hobbit. Und dann sagt Gandalf einen Satz und der hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und sehr inspiriert. Er sagt es, ich weiß es nicht. Saruman ist der Meinung, dass nur große Macht das Böse fernhalten kann. Aber ich habe anderes erfahren. Ich finde, es sind die kleinen Dinge, alltägliche Taten von gewöhnlichen Leuten, die die Dunkelheit auf Abstand halten. Einfache Taten aus Güte und Liebe. Und als ich diese Filmszene gesehen habe, bin ich fast emotional geworden. Das war schon echt krass und hat mich zum Nachdenken gebracht. Wie sieht das in unserer Welt aus? Und einmal kurz meine Erklärung zu meinem Standpunkt zu Tolkien und seiner Welt, die der da so zusammengeschustert hat. Ich finde das sehr cool und ich persönlich mag es, wenn ein Film, den ich schaue oder ein Buch, das ich lese, und das jetzt nichts großartig Geistliches, wenn es einen gesunden Abstand zur Realität hat. Weil dann kann ich das einordnen, das ist Fantasie und hier bei mir ist die reale Welt. Und ich würde euch einladen, wenn ihr sowas schaut oder wenn ihr euch mit sowas beschäftigt, dass ihr auch versucht, das zu trennen, weil da auch viele Dinge vorkommen, die sehr geistlich sind und eventuell auch Ursprung haben in dämonischen Dingen. Deswegen, das muss man sehr gut trennen können. Genau. Das habe ich meinen Kollegen versprochen, dass ich das dazu sage. Genau. Ja, wir hatten wirklich eine spannende Diskussion, ob man das darf oder nicht. Ich bin der Meinung, nur weil schlechte Dinge darin vorkommen, heißt das nicht, dass nichts Gutes darin wäre. Und diese Szene hat mich schon sehr inspiriert. Ich lese nochmal vor. Ich habe anderes erfahren. Ich finde, es sind die kleinen Dinge, alltägliche Taten von gewöhnlichen Leuten, die die Dunkelheit auf Abstand halten. Einfache Taten aus Liebe und Güte. Wisst ihr, ich kann Gandalfs Aussage in diesem Punkt sogar biblisch untermauern. Und ich will euch nur mal ein paar Bibelstellen in den Raum werfen, damit ihr nachforschen könnt, damit ihr nochmal schauen könnt, hey, ist da wirklich was dran an dem, was er sagt? Und ich habe einmal Matthäus 5, gleich am Anfang, da kommen die Seligpreisungen vor. Könnt ihr gerne mal später nachlesen. Da kommt drin vor, dass wirklich das Kleine in der Welt, die kleinen Menschen, die Unterdrückten, die Menschen, die hungern und leiden um des Evangeliums willen, die Menschen, die keiner sieht, diejenigen, die wirklich wir als nichtig betrachten würden. Da sagt Jesus über diese Menschen, dass sie das Reich Gottes erben werden und gibt ihnen einige Verheißungen mit. Dann habe ich in Matthäus 6, wir sind gerade in Matthäus an der Stelle in der Bergpredigt. Und wenn ihr durch das Kapitel lest, dann werdet ihr immer wieder sehen, dass Jesus so Dinge betont. Er gibt verschiedene Beispiele, sowas wie Beten, Fasten, Almosen geben, also beziehungsweise Kollekte geben. Und da sagt er immer nach diesen Punkten, die er nennt, und der Vater, der ins Verborgene sieht, wird es euch öffentlich vergelten. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Dann habe ich noch eine alttestamentliche Stelle in Sacharja 4,10, wo steht, wer ist derjenige, der den Tag der geringen Anfänge verachtet? So im Umkehrschluss, wir sollen die Tage der geringen Anfänge, wo wir scheinbar nichtige Sachen machen, nicht verachten, nicht unterschätzen. Diese Tage sind wichtig für das, was kommt. Genau, worum geht es heute? Mein Thema ist, in den kleinen Dingen treu sein, in den kleinen Dingen treu zu sein. Wisst ihr, in der christlichen Welt, so in unseren Kreisen, wenn wir so mit anderen Leuten sprechen, dann haben wir häufig in unserem Kopf eine starke Trennung zwischen geistlichen Aufgaben und nicht geistlichen Aufgaben. Und ich habe schon mit vielen, vielen Leuten geredet und immer wieder kommt das wieder so hoch, dass es unterbewusst in uns drinne steckt. Wir denken so, predigen und beten und Lobpreis machen und Bibel lesen und diese ganzen Dinge, die sind hochgeistlich und das sind unsere geistlichen Anteile an dem, was wir so für das Reich Gottes beisteuern können. Und andererseits sind dann solche Dinge wie zu Hause die Wäsche waschen, die Kinder zur Schule bringen, lieb zu dem Ehepartner zu sein oder zu dem Nächsten, den man so halt in seinem Umfeld hat oder solche Dinge, die fallen dann so ein bisschen unter den Tisch. Die sind dann für uns nicht geistlich genug oder haben irgendwie nicht so viel geistlichen Wert, den wir dem zumessen. Und wisst ihr, ich habe mir in den letzten Jahren immer wieder mal Gedanken darüber gemacht und jetzt gerade auch für diese Predigt wieder neu drüber nachgedacht. Ich habe mir eine Devise entwickelt für dieses Thema. Ich denke persönlich, entweder es ist alles geistlich oder es ist nichts geistlich. Wir haben in uns drinne so ein bisschen dieses separierende Denken. So, wir teilen gerne alles in eine eigene Kategorie und in eine eigene Schublade ein. Aber ich glaube, die Kunst ist, einen ganzheitlichen Blick auf die Welt zu kreieren, weil ich glaube, dass Gott ganzheitlich denkt in vielen Punkten. Genau. Und wenn es eine geistliche Welt gibt, dann ist diese geistliche Welt präsent, ob wir es wollen oder nicht, nebenher die ganze Zeit, es läuft. So, und an verschiedenen Punkten in unserem Leben nehmen wir diese geistliche Welt wahr, wenn auch nicht immer mit unseren natürlichen Augen so. Aber diese geistliche Welt, die ist präsent. So. Und deswegen meine Devise, entweder es ist alles geistlich oder nichts. Und natürlich glaube ich, dass alles geistlich ist. Genau. Die kleinsten, praktischen, alltäglichen Dinge, die wir tun, haben geistliche Auswirkungen, wenn wir diese Devise für wahr halten. Und mehr noch, wenn wir diese Dinge treu im Glauben tun, bereiten wir den Weg für Gottes Eingreifen in unserem Leben. Ich glaube, dass wenn wir im Kleinen treu sind, dass wir wirklich Platz frei machen für unsere Unmöglichkeit. Da, wo unsere Grenze anfängt, da fängt das an, was Gott dazu tut. Und er kann so viel mehr tun, als das, was in unserer Macht steht. Aber das, was er von uns möchte, ist, dass wir den Part tun, den er uns zumisst. Das Reich Gottes beginnt im Kleinen und im Verborgenen. Und die großen und wichtigen Dinge, das, was wir oft als geistlich empfinden, das wird dann auch kommen. Matthäus 13, 31 und 32. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Und ich glaube, in diesem Gleichnis hat Jesus ein geistliches Prinzip versteckt. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass wenn ihr so durch die Bibel lest, sei es das Alte Testament, sei es das Neue Testament, es kommen immer wieder so Botschaften rüber, die ich persönlich als geistliche Prinzipien betiteln würde. Zum Beispiel gibt es das Prinzip von dem Segen, der immer weiterfließt, wo Abraham seine Berufungsgeschichte hat. Da kommt Gott zu ihm und sagt: Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein für die ganze Welt. Und das gilt heute genauso, wie es damals gegolten hat. Nämlich ist das Prinzip davon, dass Segen nicht stehen bleibt, sondern dass Segen dazu gedacht ist, um weiterzufließen. Und wenn ich gesegnet bin, dann ist meine Aufgabe, ein Segen für andere zu werden. So, und so gibt es verschiedene geistliche Prinzipien in der Bibel. Und eins von diesen ist die Art und Weise, wie das Reich Gottes funktioniert. Und das steckt hier drin, in diesem Samenkorn-Beispiel. Wirklich, ein Samenkorn ist nicht mehr als die Spitze von meinem kleinen Fingernagel hier. Und könnte man leicht übersehen. Könnte man leicht wegwerfen oder zertrampeln oder sonst was. Aber in diesem kleinen Samenkorn steckt das Potenzial drin, ein riesengroßer Baum zu werden. Und das ist das, was Gott in uns pflanzt. Wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir ihn akzeptieren in unserem Leben, dann kommt uns das vielleicht vor wie so ein kleiner Senfkorn, der gepflanzt wird. Aber in diesem steckt einfach schon das Potenzial, dass wir geistlich aufgehen wie ein großer Baum. So. Und dass irgendwann auch die Frucht darin hervorkommt. Aber es fängt klein an. Was bedeutet das, dass es klein anfängt? Und hier kommen wir zu dem Punkt, im Kleinen treu sein. Und die Jugendlichen, die haben das gestern schon von mir gehört, diesen Punkt, im Kleinen treu zu sein. Ich habe ihnen nämlich eine Botschaft gebracht, in der es darum ging, dass jeder von uns an dem Ort, wo er ist, eine Aufgabe von Gott hat. Und dass wir uns manchmal so fühlen, ja, wir sind vielleicht unwichtig da, wo wir sind, ob wir da sind oder nicht, das macht nicht so einen Unterschied. Und manchmal fühlen wir uns irgendwie ein kleines bisschen verloren in dem, was wir tun. Aber ich sage euch, ich glaube, dass Gott euch an die Position gestellt hat, wo ihr seid. Und ihr seid dazu berufen, den Unterschied zu bringen, da, wo ihr seid. Und das fängt in den praktischen und in den kleinen Dingen an. So. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht von Menschen in der Bibel, die im Kleinen treu gewesen sind. Wenn wir einmal in das Buch 1. Könige, Kapitel 17 reingehen, da haben wir die Szene von dem Propheten Elia und er wird von Gott zu einer Witwe geschickt und diese Witwe soll ihm zu essen geben. Und ich werde einmal kurz vorlesen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpath. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir doch auch ein bisschen Brot mit. Sie aber sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hin und mache es, wie du es gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring mir heraus, bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin, machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Krasse Geschichte. Krasse Geschichte. Was sehen wir hier? Die Witwe hat durch das kleine und scheinbar unbedeutende, was sie hatte, den Weg für Gottes Eingreifen bereitet. Dadurch, dass sie treu gewesen ist, dass sie das gegeben hatte, was sie hatte. Und bei ihr war es tatsächlich noch ein kleines Stückchen krasser, ja. Sie hat echt Mangel eigentlich gelitten und hatte nicht genug, sagen wir mal, Kapazitäten, um Elia auch noch mitzuversorgen. Und jetzt schweife ich ein kleines bisschen ab, aber vielleicht hast du auch manchmal den Eindruck, dass du auf der letzten Rille irgendwie handelst und dass du nicht die Kapazität hast, noch andere geistlich mitzuversorgen oder noch irgendwie unterstützend zu wirken für das Reich Gottes. Aber ich glaube, dass da ein großer Segen drauf liegt, wenn wir uns bereit erklären, für Gott Dinge zu tun. Wenn wir im Kleinen treu sind und sei es wirklich nur eine Kleinigkeit, die du beisteuerst im Reich Gottes. So, Gott hat Segen darauf verheißen und er wird auch dich versorgen und es werden auch für dich wieder Tage kommen, an denen du dich kräftiger fühlst und wieder mehr Mehl und Öl zur Verfügung hast, um davon weiterzugeben. Anderes Beispiel. Der Junge mit den 5 Broten und 2 Fischen in der Geschichte von der Brotvermehrung bei Jesus. Ganz ehrlich, großes, großes Vorbild für mich persönlich. Der Junge, der hat das vielleicht für sich persönlich mitgebracht, so, ja, und war einfach freigebig und hat nicht großartig drüber nachgedacht. Selbstverständlich hat das Jesus irgendwie weitergegeben. Und Jesus hat es gebraucht, um ein riesengroßes Wunder daraus zu vollbringen. Riesengroßes Beispiel für mich persönlich, freigebig mit dem zu sein, was wir haben und seien es auch nur 5 Brote und 2 Fische, die wir beisteuern. Und Jesus wird es nutzen zum Segen für andere. Dann habe ich noch ein Gleichnis mitgebracht aus Lukas 19. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Kurz zur Erklärung, dieses Gleichnis geht um einen wichtigen Mann, der so eine große Ehre irgendwo empfangen hat und deswegen wegreisen musste von seinem eigentlichen Standort. Und er hat 3 Dienern die Aufgabe gegeben, mit ein wenig Geld zu handeln, um es zu vermehren. So, und dann kommt er zurück und hier an der Stelle lesen wir dann, was die Diener gemacht haben. Da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringen treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der Zweite kam und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erworben. Er aber sprach auch zu diesem, du sollst auch über 5 Städte gesetzt werden. Und dann kommt noch der letzte Diener und er sagt, ja, ich habe nichts dazu gewonnen. Ich habe das, was du mir gegeben hast, vergraben, damit es nicht weniger wird. Und und dann kommt Gott und gibt ihm eine ordentliche Schelle, weil das nicht die Idee gewesen ist. Das ist nicht die Idee gewesen. Auch in dieser Bibelstelle sehen wir wieder dass dieses geistliche Prinzip davon, dass Gott etwas vorhat mit dem, was er uns anvertraut hat. Er möchte, dass daraus Größeres entsteht. Und wenn wir treu sind in den Dingen, die wir am Anfang haben, die wir wirklich für vielleicht auch zu wenig erachten, die wir für gering schätzen, so. Aber wenn wir diese Dinge nehmen und darin treu sind und darin ausharren, dann wird Gott zu seiner Zeit kommen und wird uns erhöhen und wird uns größere Positionen geben oder sonst was oder einfach noch viel mehr, was wir dann weiterhin treu für ihn verwalten können. Und ich habe mir 3 Dinge herausgesucht, die ich für heute Morgen euch mitgeben möchte, die ich jetzt wiederhole. Erstens, im Kleinen treu zu sein und darin treu zu bleiben, bis wir über Größeres gesetzt werden. Das ist die erste Sache. Das zweite, im Kleinen treu sein und den Weg für Gottes Wirken frei machen. Und drittens, im Kleinen treu zu sein und zu sehen, dass Gott seinen Teil dazu tut, der uns unmöglich ist. Das sind die 3 Dinge, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Ich werde es nochmal wiederholen. Im Kleinen treu sein und über Größeres gesetzt werden. Im Kleinen treu sein und den Weg für Gottes Wirken frei machen. Und im Kleinen treu sein und sehen, dass Gott seinen Teil dazu tut, der uns unmöglich ist. Wisst ihr, ich will euch ein kleines Zeugnis geben. Und hier geht es nicht darum, dass ich irgendwas Krasses irgendwie vollbracht hätte. Aber ich habe in meiner Heimatgemeinde, übrigens die Gemeinde, wo der Jürgen seine Ausbildung damals zum Pastor gemacht hat und wo ich ihn her kenne, genau in dieser Gemeinde, als ich dorthin gekommen bin mit 14 Jahren ungefähr, da wurde ich direkt von einem Mann an der Technik angesprochen, ob ich ihn nicht unterstützen möchte. Und so bin ich in den Technikdienst in diese Gemeinde hineingekommen und habe dort über Jahre irgendwie mitgemacht. Und auf meinem Herzen hat die ganze Zeit immer der Wunsch danach gebrannt, irgendwann mal selbst Lobpreis zu machen. So. Aber zu der Zeit war das noch ein ganz anderes Thema. Ich steckte mitten im Stimmbruch und Scham war ein richtig, richtig großes Thema für mich persönlich, wo ich erstmal dran vorbei musste. Aber irgendwie steckte dieser Wunsch in mir, irgendwann mal Lobpreis zu machen. Aber was ich wusste, war, dass Gott mich an dem Moment an der Technik haben wollte. So, und ich habe immer irgendwie gewusst, irgendwann kommt der Tag, da werde ich auch Lobpreis machen. Da werde ich auch singen wieder können. Aber für den Moment war meine Aufgabe, im Kleinen treu zu sein und bei der Technik zu dienen. Und ich habe das über Jahre gemacht. Und dann, als ich auf Bibelschule kam, hat dann dieser Heilungsprozess in mir begonnen. Weil eigentlich habe ich den von der Bibelschule geschrieben, hey, ich kann auch Technik machen und kann da auch mithelfen und sowas. Aber da wurde ich interessanterweise nicht reingesetzt. So, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, habe da auch nie wieder irgendwie was gehört von. Aber der Heilungsprozess hat begonnen, dass ich im Lobpreis gewachsen bin. Meine Stimme wurde freigesetzt, dass ich wieder singen konnte. Und ich habe irgendwie diesen Wachstum darin gemerkt. Und Gott ist treu gewesen in seinen Verheißungen. So, ja, er hat mich freigesetzt und heute kann ich frei Lobpreis machen. Und das ist ja wirklich ein Zeugnis, was ich euch mitgeben möchte. Manchmal dauert es Jahre, ja, bis man über scheinbar Größeres gesetzt wird. Und ich will das nicht vergleichen. Technik und Lobpreis sind jetzt nicht zwei unterschiedlich gewichtete Sachen. Aber für mich persönlich war das in dem Moment so. Der Technik war das Lernfeld, in dem ich gelernt habe, treu zu sein und Gott die Ehre zu geben. Und dann hat Gott mir irgendwann erlaubt, jetzt kannst du singen. So. Und ja, was ich euch auch noch mitgeben möchte, und das ist etwas, was wir im Glaubenszentrum sehr als eine große Wichtigkeit betrachten. Nämlich geht es darum, keine Predigt ohne das Kreuz. Keine Predigt ohne das Kreuz. Und wie können wir dieses Thema jetzt mit dem Kreuz verbinden? Wenn wir uns daran zurückerinnern, was Jesus für uns getan hat, wie er sich gedemütigt hat, wie er ja wirklich die Präsenz bei Gott, bei dem Vater verlassen hat, um hier auf die Erde zu kommen, um für uns ein Diener zu werden und wirklich in den niedrigsten Umständen, die man sich irgendwie vorstellen kann, aufzuwachsen und zu dienen und ein Leben zu leben mit dem Sinn, irgendwann für uns zu sterben, dann denke ich, Jesus ist einfach das größte Vorbild überhaupt, was genau dieses Prinzip angeht. Er hat sich erniedrigt bis zum dreckigsten überhaupt und ist ans Kreuz gegangen, um für uns und unsere Schuld zu sterben und uns dieses Leben in seiner Gegenwart wieder möglich zu machen. Er ist unser Vorbild in diesem Punkt, ja. Und wenn wir das mal betrachten, was Jesus für uns getan hat, hey, ist das nicht Motivation genug, ihm unser Leben, unser Treusein, unsere kleinen Dinge wirklich auch hinzulegen und darin anfangen, treu zu sein? Genau. Ihr Lieben, ich möchte uns jetzt noch einmal zum Nachdenken bringen. Wir haben dieses Wochenende viele, viele starke Sachen erlebt. Wir sind am Donnerstag angereist, hatten dann am Abend direkt eine richtig starke Gebetszeit. Am Freitag sind wir im Heaven Underground gewesen in Göppingen und haben da mitgeholfen, versucht zu unterstützen und gestern hatten wir einen Tag, wo wir uns intensiv mit euren Jugendlichen einfach Zeit verbracht haben und auch verschiedene Lehreinheiten gemacht haben. Und es war richtig stark so. Und Was aber an diesen Tagen so ein kleines bisschen durchgeklungen ist. Und da möchte ich jetzt jeden Einzelnen herausfordern. In dieser Gemeinde gibt es sehr viele Bereiche, in die man sich investieren kann. Und ich will euch neu ans Herz legen, dass ihr vielleicht darüber nachdenken könnt, hey, wo kann ich diese Gemeinde unterstützen? So, wo kann ich praktisch vielleicht noch mit anpacken? Weil wenn ich euch mal die Situation darlege, und ich glaube, das ist gut, dass das jemand von außerhalb sagt, hier sind viele Dienste, aber wenig Leute, die mit anpacken. Hier sind viele, viele Jugendliche, Kinder oder auch andere Bereiche, die praktischen Dinge, die so anfallen und wenig Leute, die sich darin investieren. Und was dann übrig bleibt, sind ein paar wenige, die sehr viele Aufgaben nehmen. Und wenn man diese Leute so sieht, dann denkt man sich manchmal vielleicht, hey, die machen ganz schön viel. Wenn ich da jetzt mit anpacke, muss ich dann auch so viel machen? Hey, denkt mal drüber nach. Wenn alle mit anpacken würden und eine Kleinigkeit erledigen würden, dann würden die wenigen, die so viel machen, entlastet werden und es würde auf mehrere Schultern verteilt werden. Deswegen, ich will jetzt irgendwie gar nicht großartig anfangen und euch Ermahnung um die Ohren klatschen, sondern ich will euch dazu einladen und einfach mal drüber nachzudenken, hey, gibt es was in dieser Gemeinde, wo ich mit beisteuern kann, wo ich im Kleinen treu sein kann und sehen kann, wie Gott das verwenden wird, um ein Segen für andere zu sein. Genau. Lasst uns mal alle aufstehen und ins Gebet gehen. Und ich werde ein Gebet sprechen und macht euch doch damit eins, wenn ihr merkt, dass diese Predigt zu euch gesprochen hat.